Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Gottesdienst. Der Schrei nach Hilfe ist in dieser Corona-Pandemie groß. Die Hotel- und Restaurantbesitzer haben nach finanzieller Unterstützung beim Staat geschrien, sonst droht eine Pleitewelle. Wir haben die Hilferufe der Lufthansa gehört, von anderen Firmen, von Sportvereinen. Wir brauchen finanzielle Unterstützung, sonst droht der Bankrott. Wir haben die vielen Mediziner gehört, die vollen Intensivstationen, die überlastet sind. Wir brauchen Hilfe. Die Hilferufe gehen an den Staat dahin, wo man Hilfe erwartet. Bei wem suchst du Hilfe? Wo schreist du um Hilfe? Das Thema heute Morgen: betest du? Und die Frage ist sehr persönlich. Ob du heute Morgen hier bist oder nicht, das können wir alle beantworten, wir sehen es. Aber ob du betest, ob du zu Hause betest, wenn du auf der Arbeit bist, wenn du am Autofahren bist, auf dem Weg zur Arbeit, ob du betest, wenn du Hilfe brauchst oder woanders Hilfe suchst, das kannst am besten du beantworten. Wir haben heute die Textlesung gehört aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Sein Ziel ist, uns zum Gebet zu ermutigen. Jesus spricht in diesem Gleichnis zu seinen Jüngern. Ein Gleichnis, das auch direkt an uns geht. Ein Gleichnis, wo Jesus dazu auffordert, nachhaltig im Gebet zu verbleiben. Das heißt, sie sollen alle Zeit und unablässig beten. Das Gebet kennt viele verschiedene Inhalte, der Dank. Im Gebet danken wir Gott für das, was er getan hat. Für das, was er getan hat in Israel, in der Geschichte der Menschheit, für das, was er getan hat in deinem Leben, aufgrund einer spezifischen Situation in deinem Leben. Daraus folgt dann häufig das Gebet des Lobes, wo wir Gott loben, weil er so groß ist, weil er Dinge getan hat in unserem Leben, wo wir Gott loben, weil er der Einzige ist, der es verdient hat, gelobt zu werden. Und dann zum Beispiel noch das bekannteste Gebet, das Gebet der Bitte, wo wir vor unseren Herrn und Gott kommen, unser Herz ausschütten, was uns beschäftigt, in der Regel aufgrund einer bestimmten Situation, auf einer Not, die wir haben. Not von Menschen, die uns nahestehen. Not von Menschen, von denen wir gehört haben. Ein stellvertretendes Bittegebet oder ein ganz persönliches Bittegebet von dir an deinen Gott. Das Gebet beinhaltet also verschiedene Aspekte. Hier gemeint ist das Gebet im Allgemeinen. Ein Gebetsaufruf Jesu Christi: bete zu Gott, sei unnachlässig, bete jede Zeit. Es geht also um ein Gespräch, um das Gespräch von dir zu deinem Vater. Was meint denn Jesus mit alle Zeit? Meint das, dass wir 24 Stunden am Tag beten sollen? Wenn wir in das Leben von Jesus Christus schauen, dann sehen wir, er hat vieles getan. Er hat gegessen, getrunken, er hat gepredigt, er hat den Menschen zugehört. Er war ruhig, er hat geschlafen. Doch in seinem Leben sticht eins hervor: er nahm sich Zeiten zum Gebet. Anhand der Berichte des Evangeliums, der Evangelien, sehen wir also, Jesus Christus hat nicht 24 Stunden am Tag gebetet, sondern er hat sich spezifische Zeiten genommen, unterschiedliche Zeiten, manchmal morgens, abends, mittags. Er hat in unterschiedlichen Orten gebetet und er hat in unterschiedlichen Situationen gebetet. Aber er hat sich Zeit genommen, regelmäßig zu seinem Vater im Himmel zu beten. Alle Zeit meint also, dass es keine ungelegene Zeit in deinem Leben gibt, wo du beten kannst. Dass es keinen ungelegenen Ort gibt, wo du beten sollst. Und dass es keine Situation gibt, in der du nicht beten kannst. Auch wenn es hier als Aufforderung an uns Christen ist, wir sollen jederzeit beten, so ist es doch ermutigend. Es ist eine grandiose Zusage an uns, dass wir jederzeit beten können. Jederzeit können wir vor unseren himmlischen Vater kommen. Es gibt nicht einfach eine Zeit, wo er sagt, nee, jetzt seid ihr Deutschen gerade nicht dran, jetzt ist Brasilien dran mit Gebet. Nein, die Kinder Gottes können jederzeit vor ihren Gott kommen. Wir dürfen an jedem Ort beten, wir müssen nicht in die Kirche fahren, um dort zu beten. Wir dürfen in jeder Situation zu unserem Gott beten, egal ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, ob du gerade Trauer verspürst. Gott hört dein Gebet. Jesus Christus kennt seine Jünger, ja, kennt uns sehr, sehr gut. Und darum fordert er hier auf, unnachlässig zu beten, weil wir alle in der Gefahr stehen, nachlässig im Gebet zu sein. Das sehen wir zum Beispiel auch im Neuen Testament in den verschiedenen Briefen. Immer wieder werden die Gemeinden aufgefordert, seid unnachlässig im Gebet. Epheser 6, Kapitel 6, Vers 18, da heißt es, vom Gebet und Fürbitte lasst nicht ab, betet alle Zeit. Seid unnachlässig im Gebet. Das Gebet ist kein Nebenschauplatz eines Christen. Es ist der Ort, wo er Zeit nimmt für seinen Vater und sich. Wir Christen sind dazu aufgefordert zu beten, zu jeder Zeit und unnachlässig im Gebet zu sein. Der Auftrag ist also klar, wir sollen ausharren im Gebet. Das heißt nicht, dass wir endlos lange Gebete sprechen sollen, einfach Gebete runterleiern sollen. Luther sagte einmal, kurz soll man beten, aber oft und stark. Das ist das Kennzeichen eines Christen. Wir sollen ständig im Gebet bleiben. Wir sollen uns Gebetszeiten nehmen, wo wir mit unserem himmlischen Vater sprechen. Die Frage also an dich, betest du? Nimmst du dir Zeit für das Gebet? Wie sieht es in deinem Leben aus? Verharrst du im Gebet? Also wenn ich auf mich schaue, dann muss ich gestehen, ich bin kein Held des Gebets. Oft kommt das Gebet zu kurz. Doch der Auftrag Jesu Christi bleibt. Wir sollen beten. Ich nehme an, den meisten von uns geht es ähnlich. Wir nehmen uns viel zu wenig Zeit für das Gebet. Was sind denn Hinderungsgründe? Wieso beten wir nicht? Ein Grund könnte sein, keine Zeit zu haben. Nun seien wir mal realistisch und ehrlich, wir alle haben eigentlich genügend Zeit. Alle haben 24 Stunden am Tag Zeit. Der Grund dahinter ist, dass wir sagen, wir haben keine Zeit, weil wir es für verlorene Zeit halten. Wir sind auf der Arbeit, die Arbeit stapelt sich auf unserem Tisch, der Chef sitzt uns im Nacken, macht Druck, geh voran mit deiner Arbeit, es müsste eigentlich schon gestern fertig gewesen sein. Du gehst an die Arbeit, du darfst keine Zeit verlieren. Die Hausfrau zu Hause schaut auf die Uhr, noch eine Stunde, der Besuch sollte kommen in einer Stunde. Die Kinder sollten noch duschen, sind aber eigentlich sollten sie schon lange im Bett sein. Der Braten ist noch nicht im Ofen und der Mann hat wieder Verspätung. Ran an die Arbeit, ich darf keine Zeit verlieren. Diese Einstellung kenne ich aus meinem Leben und ich nehme an, alle von uns kennen diese Einstellung. Keine Zeit zu verlieren. Der Tag ist sowieso schon viel zu kurz. Nach der Arbeit wollte ich noch dies und jenes erledigen. Mir noch Zeit zu nehmen für das Gebet. Ich glaube, wir haben eine falsche Einstellung zum Gebet. Hans von Keller sagte einmal, das Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen wäre. Gebet ersetzt keine Tat. Nur weil ich bete, ist meine Arbeit nicht dadurch automatisch erledigt. Aber das Gebet ist das Entscheidende in meiner Arbeit. Es ist das Fundament meiner Arbeit. Es ist das Grundlegende meines Tun und Handelns. Ohne Gebete haben wir das Entscheidende in unserem Leben weggelassen. Ein anderer Grund könnte sein, dass du keine Lust hast. Ist es nicht so, dass unser Gebetsmangel oft darunter leidet, dass wir keine Lust am Gebet haben? Oder spürst du in deinem Leben Lust zu beten? Wie oft verspürst du diese Lust? Spurgeon sagte dazu, wir müssen beten, wenn wir dazu aufgelegt sind, denn es wäre Sünde, eine so gute Gelegenheit zu versäumen. Auch sagte er, wir müssen beten, wenn wir nicht dazu aufgelegt sind, denn es wäre gefährlich, in einem so ungesunden Zustand zu verharren. Zu beten ist also keine Frage der Lust und Laune, keine Frage nach der Motivation, sondern wenn wir keine Lust haben zu beten, dann müssen wir uns eingestehen, dass diese Situation, in der wir stehen, eigentlich genau Gebet notwendig hätte. Lustlosigkeit ist keine Ausrede, nicht zu beten, sondern zeigt uns eigentlich die geistliche Not, endlich zu beten. Ein weiterer Grund könnte die Hoffnungslosigkeit sein. Ähnlich wie der erste Punkt, du siehst keinen Grund zum Gebet. Vielleicht, weil dir das Problem zu groß erscheint. Vielleicht, weil es dir zu klein erscheint und du denkst, ja, Gott ist diese Situation sowieso egal. Weil wir vielleicht merken, wir haben es wieder mal selbst probiert, sind in den Sumpf gelangt und nun stehen wir am Ort, wo wir nicht mehr weiterkommen und wieder mal kommst du viel zu spät erst zu Gott. Und fragst ihn um Hilfe. Vielleicht haben uns die Erfahrungen das Gebet schwer gemacht. Wir haben viel gebetet oder wir haben einmal gebetet für eine Sache, aber es hat sich nichts daran geändert. Und genau auf diesen Einwand kommt hier Jesus Christus zu sprechen, in diesem Gleichnis. Das Gleichnis erzählt also die Geschichte von einem Richter und einer Witwe. Eine Witwe, die eigentlich Recht hätte in einer Sache, die zum Richter geht, aber er hört nicht auf sie. Er möchte diesen Fall nicht annehmen. Schauen wir uns mal den Richter genauer an. Jesus Christus beschreibt den Richter als einen ungerechten Richter. Er ist ein Richter, den du dir in deinem Fall nie wünschen wirst. Er ist skrupellos. Er hält nichts von Mensch, noch hält er nichts von Gott. Und das zeigt sich darin, dass er eben genau diesen Rechtsfall nicht annehmen möchte. Denn im Alten Testament, im 5. Mose, da steht, verflucht ist, wer das Recht des Fremden, der Weise, der Witwe beugt. Und er möchte genau nicht sich um diese Witwe kümmern. Er möchte ihr nicht zu ihrem Recht verhelfen. Also er achtet keinem Menschen, heißt nicht, dass er das Recht für sie nicht beugen möchte, sondern ihm ist egal, was sie gerade durchmacht. Er möchte nicht dieser Witwe helfen, obwohl sie in Not ist, obwohl es der Auftrag an ihn wäre. Als zweites sehen wir die Frau. Es ist eine Frau, die um ihr Recht kämpft. Niemand steht dabei, weil sie Witwe ist. Die Witwe ist in der damaligen Zeit so quasi der Inbegriff einer hilfsbedürftigen Person. Vor allem, wenn es eine Frau war, die eben keine Eltern mehr hatte oder wo die Kinder noch nicht das Erwachsenenalter erreicht haben. Sie hat keinen Schutz. Niemand, der sich für sie einsetzen würde. Diese Witwe scheint also einen Gerichtsfall zu haben, wo sie eigentlich Recht hätte. Doch da sie Witwe war, setzt sich niemand für sie ein. Und sie muss selber für ihr Recht schauen. Sie geht zu diesem Richter. Und in einigen Bibeln, da heißt es einfach, dass sie zu diesem Richter kam und zu ihm sprach. Doch hier ist vielmehr eine wiederholende Tat gemeint. Also sie kommt immer wieder zum Richter. Die Zürcher Übersetzung schreibt, die immer wieder zu ihm kam und sagte. Die Frau kommt immer wieder zum Richter und stürmt, bringt ihr Anliegen vor ihn. Sie ist unnachlässig in ihrem Wunsch, dass er ihr zurecht verhilft. Die Witwe kommt jederzeit zu diesem Richter. Der Richter reagiert erstmal so, wie man es nicht oder wie man es eben erwarten würde. Er hat kein Interesse daran, der Frau ihr Recht zu verhelfen. Doch diese Frau geht ihm auf die Nerven. Sie kommt Tag ein, Tag aus, kommt sie zu ihm und stürmt. Und irgendwann ist er so weit und sagt, weil sie mich so nervt, darum will ich ihr jetzt zu ihrem Recht verhelfen. Der abschließende Satz, sonst kommt sie noch und schlägt mir ins Gesicht, ist sehr wahrscheinlich mehr sinngemäß zu verstehen. Er fürchtet ja gar keinen Menschen, er fürchtet nicht mal Gott. So denke ich, übersetzt NGÜ hier richtig, indem sie schreibt, sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Wir sehen, das ständige Kommen mit der Bitte bewegt den Richter schlussendlich zum Handeln. Anhand des Gleichnisses lehrt uns Jesus Christus, die Jünger sollen vor ihren Gott kommen. In diesem Gleichnis möchte uns Jesus Christus dazu ermutigen, zu beten. Und so wird klar, wir sind die Witwe und Gott wird mit dem Richter verglichen. Doch eins sei hier gesagt, wir dürfen nicht zum falschen Schluss kommen, dass Gott ein ungerechter Richter sei. Nein, hier ist vielmehr die Schlussfolgerung vom Kleinen zum Großen gemeint. Sprich, wenn dieser ungerechte Richter der Witwe zu ihrem Recht verhilft, wie viel mehr sollte dann Gott seinen Kindern zu ihrem Recht verhelfen? Denn in Wahrheit ist Gott gut, Gott ist Liebe, Gott ist voller Barmherzigkeit. Und wir sind mehr als diese Witwe in dieser Gleichnis. Wir sind seine Kinder. Die Lehre ist also, wenn schon ein ungerechter Richter durch die Beharrlichkeit dieser Witwe umgestimmt wird und ihr hilft, wie viel mehr wird Gott seinen Kindern helfen? Die Witwe dient uns als Vorbild, wie ausdauernd sie vor diesen Richter kommt. Sie lässt nicht davon ab, ihr Anliegen vor den Richter zu bringen. Und genauso sollen wir auch unsere Anliegen immer wieder vor Gott bringen. Jesus möchte uns also die Mutlosigkeit beim Gebet nehmen. Die Ausrede, ja, es bringt ja sowieso nichts, zählt nicht. Gott hört. Und Gott wird was tun. Jesus ermutigt dich und mich, dass wir im Gebet dranbleiben. Auch wenn Gott vielleicht in deinem Gebet bis jetzt noch nicht geantwortet hat. Jesus Christus sagt, dass Gott antworten wird. Und zwar unverzüglich wird er seinen Kindern zu ihrem Recht verhelfen. Wie ist es bei euch? Erlebt ihr das in euren Gebeten? Vielleicht betest du, dass endlich das Ende der Pandemie naht. Nun, das Ende scheint nahe zu sein. Doch es ist immer noch nicht da. Vielleicht betest du, dass wir wieder normal Gottesdienst feiern dürfen, ohne Maske, ohne Abstand. Wir feiern immer noch Gottesdienst mit Masken und mit Abstand. Vielleicht hast du was anderes vor Gott gebracht und es hat sich nichts geändert. Wir müssen uns bewusst sein, dass es nicht nur eine Antwort auf unsere Gebete gibt. Rudolf Bergen, ein Lehrer der Bibelschule, die ich besucht habe, hat das Gebet oder die Antwort auf das Gebet mit einer Ampel verglichen. Eine Ampel hat drei Farben, grün, gelb und rot. Grün, das heißt so viel wie ich habe dich gehört, ich habe das Gebet gehört und ja, ich werde handeln. Gelb oder orange heißt, Gott sagt, ja, ich habe dich gehört und ja, ich werde handeln. Aber es ist jetzt noch nicht an der Zeit. Und das müssen wir uns bewusst sein. Gott weiß den richtigen Zeitpunkt, wann er handeln soll. Und da gibt es bei der Ampel noch die Farbe rot, wo Gott sagt, ja, ich habe dein Gebet gehört, aber nein, es wird nicht so geschehen, wie du das dir wünschst. Bonhoeffer sagte dazu, Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber all seine, Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Gott ist treu, er hört deine Gebete, aber er handelt nicht immer so, wie du möchtest. Er ist nicht ein Wunschautomat, wo immer alles rauskommt, was du möchtest. Du fragst dich vielleicht, ja, wie antwortet dann Gott? Er antwortet ja immer. Im Philipperbrief, da heißt es, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Das ist, wie Gott auf unsere Gebete immer antworten will und wird. Genauso heißt es in Jakobus Kapitel 5, Vers 15, da geht es darum, dass die Ältesten für die Kranken beten sollen. Und wenn sie voll Glauben beten werden, dann wird der Kranke, die Kranke wieder aufgerichtet werden. Die Zusage Gottes ist, und der Herr wird ihn aufrichten. Aufrichten meint nicht, dass diese Person gleich geheilt wird. Ja, bei einigen ist das so. Bei einigen beginnt eine lange Zeit des Gesundwerdens, der Genesungszeit. Und bei anderen passiert gar nichts. Sie werden nicht geheilt. Doch der Friede Gottes kommt in ihr Herz. Der Zuspruch ist da. Er wird sie aufrichten. Sie schöpfen neue Kraft, sie bekommen von Gott die Kraft, die sie brauchen für ihren Weg, der ihnen bevorsteht. In aller Welt erleben dies Christen den Frieden von Gott, auch wenn sich an ihrer Situation nichts ändert. Paulus selbst hat das in seinem Leben erlebt. Er hat gebetet, lass den Pfahl in meinem Fleisch vorübergehen. Jesus antwortet, meine Gnade soll dir genügen. Gott ist treu. Ja, manchmal erfüllt er unsere Wünsche. Manchmal erfüllt er unsere Gebete aber nicht. Doch wir dürfen in seiner Allwissenheit darauf vertrauen, dass er richtig handelt, dass er weiß, was uns zum Besten dienen wird. Der Text schließt mit den krassen Worten: Bloß wird der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben antreffen auf Erden? Jesus Christus wird wiederkommen, das steht außer Frage. Doch wie wird der Zustand der Gemeinde sein, wenn er wiederkommt? Es ist spannend, dass hier Jesus Christus Glauben und Gebet miteinander verbindet. Für Jesus Christus gehören beide Dinge untrennbar zusammen. Gebet und Glaube sind für ihn unzertrennbar, weil beide zusammengehören, weil durch unser Gebet unser Glaube deutlich wird. Wenn wir beten, dann glauben wir, dass Gott hört, dass Gott handelt. So ist unser Gebet also Ausdruck unseres Glaubens an Jesus Christus. Jemand hat mal gesagt, ich weiß leider nicht, wer das gesagt hat: Gebet ist das Atmen eines Christen. Man kann also so wenig Christ sein, ohne zu beten, wie Mensch, der nicht atmet. Ein Mensch, der nicht atmet, der stirbt. Er war vielleicht mal Mensch, aber er ist kein Mensch mehr, er ist tot. Und genauso ist es bei uns Christen. Wir Christen haben verschiedene Kämpfe, wo wir alle drin stehen. Einige sind in der Heiligung weiter vorangekommen als andere, aber ein Kennzeichen bleibt: Ein Christ ist ein Mensch, der betet. Ohne Gebet sind wir keine Christen. Wir haben verschiedene Ausreden angeschaut, wieso wir nicht beten, wieso, dass du vielleicht in deinem Leben nicht betest. Hier kommt noch einer dazu: Es ist Unglaube. Und darum die Frage: Betest du? An dieser Stelle möchte ich nochmals Rudolf Bergen zitieren, der es sehr treffend gesagt hat, aber sehr mit harten Worten: Bist du ein Beter oder bist du ein Gebetsanliegen? Der Text heute Morgen möchte uns anspornen zum Gebet. Jesus zeigt uns, wie wichtig es ist zu beten. Und er zeigt uns die Verheißung im Gebet. Jesus Christus hört und er wird handeln. Und so möchte ich noch mit einigen praktischen Gedanken schließen. Aller Anfang ist schwer. Ich habe in der Vorbereitungszeit wieder neu entdeckt, wie wichtig das Gebet ist und wie oft ich darin versage. Und vielleicht geht es dir heute Morgen genauso. Du hast erkannt, du betest viel zu wenig. Vielleicht hast du erkannt, du betest gar nicht, obwohl du beten solltest. Meine Empfehlung ist: Mach es dir zu einem Gebetsanliegen, ein Herz dafür zu bekommen, zu beten. Du betest gar nicht oder nur selten. Das macht erstmal nichts, wenn du daran arbeitest. Ich möchte dich da ermutigen, dass du da Schritte gehst, daran zu arbeiten. Ich möchte dich auch ermutigen dazu, nicht gleich zu große Schritte zu gehen. Geh kleine Schritte, aber stetige Schritte. Als ich vor ein paar Jahren mir vorgenommen habe, mehr Sport zu treiben, habe ich mir einen Hometrainer gekauft, mir vorgenommen, jede Woche, 4 Tage lang, 30 Minuten, mindestens 30 Minuten Sport zu treiben. Nun, diejenigen unter uns, die noch nie Sport getrieben haben oder selten Sport treiben, die wissen, 30 Minuten ist sehr, sehr lang. Und das kann sehr lang sein, vor allem wenn du nicht trainiert bist. Zuerst gehört Training dazu. Daher geh kleine Schritte. Nimm dir vor, einmal am Tag zu beten. Und wenn das zu deiner Gewohnheit geworden ist, dann nimm noch ein Gebet dazu. Vergisst du das Gebet in deinem Alltag, dann leg dir einen Gegenstand ins Bad, ins Badezimmer, in die Küche, dort, wo du häufig vorbeikommst, der dich daran erinnert, zu beten. Vielleicht möchtest du wieder ganz von Neuem anfangen, regelmäßig zu beten. Oder du betest schon regelmäßig, könntest aber noch mehr beten, nimmst dir noch mehr vor zu beten. Vielleicht schreibst du Gebetskarten mit Gebetsanliegen, machst dir einen Gebetskalender, wann du für wen beten möchtest, für was du beten möchtest, für die Gemeinde, für deine Geschwister hier, für die Gemeindeleitung, für die verfolgte Gemeinde, für die Ungläubigen, die du kennst, für die verfolgte Gemeinde in der Welt. Es gibt viele verschiedene Dinge, wofür du beten kannst. Und es gibt viele verschiedene Dinge, wo du dein Gebetsleben ändern kannst. Wir treffen uns hier einmal im Monat zum Gebet, 20 Uhr. Herzliche Einladung dazu, zum Gebet, hier gemeinschaftlich zu beten. Meine Hoffnung ist, dass wir die Frage, betest du, in Zukunft beantworten können. Ja. Meine Hoffnung ist, dass es uns deutlich geworden ist, wir sollen beten. Dass es uns deutlich geworden ist, Gebet hilft. Maria die Erste, eine Königin von Schottland, die sagte mal, ich fürchte das Gebet von John Knox mehr als 1000 Soldaten. Ich glaube, solche Beter, John Knox, das war ein Reformator in Schottland, ich glaube, solche Beter braucht diese Zeit. Solche Beter braucht Deutschland, braucht Mademühlen, braucht unsere Gemeinde. Lass uns also beten. Lass uns neu anfangen zu beten. Und dazu möchte ich jetzt zum Abschluss dieser Predigt noch mit uns beten. Stehen wir auf dazu. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du in unser Leben sprichst. Und du siehst jeden Einzelnen von uns, wie unser Gebetsleben aussieht. Ob wir viel beten, ob wir wenig beten, gar nicht beten. Ja, Vater im Himmel, ich bitte dich, dass diese Sehnsucht nach Gebet, nach Gemeinschaft, nach der Ausrede mit dir, Aussprache mit dir, unser Herzensanliegen wird. Dass wir uns Zeiten nehmen für das Gebet, das gemeinsame Gebet, das persönliche Gebet, vor dich zu kommen. Ich bitte dich darum, dass du uns dieses Herz schenkst. Dass wir eine Gemeinde werden, die betet. Und du siehst alle Ausreden in unserem Leben, die wir haben, wieso wir eben nicht beten. Wir möchten vor dich kommen und dich um Vergebung bitten, weil es eben nur Ausreden sind. Wir möchten vor dich kommen und anfangen zu beten, Beter zu werden. Bitte lass uns neu anfangen zu beten. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, ich bitte dich für mich, dass wir uns mehr Zeit nehmen zum Gebet, dass wir das Gebet zu unserem Alltag machen, dass wir jederzeit beten, dass wir unnachlässig beten. Bitte hilf du uns dabei. Amen.